Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, am 10. Tag des ersten Monats, lagert sich das Volk Israel, nachdem sie durch den Jordan hindurchgezogen sind, in Gilgal an der Ostgrenze zu Jericho. Die 12 Gedenksteine werden aufgerichtet, alle Männer beschnitten und in den Bund mit Gott hineingenommen, und zum ersten Mal feiert das Volk Passa im Land Kanaan, das Fest, das sie an den Auszug aus Ägypten erinnern soll. Josua wandert um die Stadt Jericho umher und begegnet einem Menschen, einem Mann, den er nicht kennt, ein Mann mit einem gezückten Schwert. Und er geht auf ihn zu und fragt ihn: Bist du auf unserer Seite oder bist du auf der Seite unserer Feinde? Und dieser Mann sagt: Nein, ich bin auf keiner Seite. Ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Und als Josua merkt, dass es nicht mit einem Menschen zu tun hat, huldigt er ihn und fragt ihn: Was soll ich denn tun? Und er sagt zu ihm: Zieh deine Schuhe von den Füßen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und Josua tat es. An dieser Stelle haben wir in der letzten Glauben-Geschichten-Episode aufgehört zu lesen. Und so heiße ich Sie jetzt zur neuen Glauben-Geschichten-Folge ganz herzlich willkommen und lade Sie ein, dass wir genau dort ansetzen und weiterlesen, und zwar in Josua Kapitel 6 und dort ab Vers 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Waren wir gerade noch mit dem Volk Israel und mit Josua beschäftigt, so beschäftigt oder schwenkt der Autor nun unseren Blick oder lenkt unseren Blick auf Jericho. Seine Tore bleiben geschlossen und die Stadt blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Und ich habe mich so beim Lesen gefragt, wie betrachten denn jetzt die Menschen, die in Jericho wohnen, all das, was da passiert? Dass das Volk Israel durch den Jordan zieht und sich nun östlich von ihren Grenzen lagert. Wenn wir zurückblättern und uns nochmal die Kundschaftergeschichte kurz betrachten, dann merken wir, dass die Reaktionen doch höchst unterschiedlich sind. Josua Kapitel 2 und ab Vers 3. Da heißt es: Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das ganze Land zu erkunden sind sie gekommen. Offensichtlich der König von Jericho, als er hört, dass Kundschafter gekommen sind, um Jericho auszukundschaften, sagt er: Ich will sie haben. Ich will sie haben. Und als die Hure Rahab sie versteckt und sie ihrer nicht habhaft werden und sie ihnen sagt: Ach, die sind doch schon aus der Stadt raus, folgt ihnen, geht ihnen nach, jagen sie diesen zwei Kundschaftern nach, um sie zu erwischen, um, was weiß ich, was sie mit ihnen getan hätten. Hätten sie sie umgebracht oder hätten sie sie verhört, versucht herauszufinden, was Israel will? Ich weiß es nicht genau. Spannend finde ich aber den Blick, den die Hure Rahab auf das Ganze hat. In Josua Kapitel 2, Vers 8 heißt es: Aber bevor sie sich schlafen legten, die zwei Kundschafter, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf. Dort hatte sie sie versteckt. Und sie sagte zu den Männern: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sichon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Wie unterschiedlich sind doch diese zwei Reaktionen. Der König dieser Stadt, der sagt: Kundschafter sind da, lass uns sie holen. Und die Hure Rahab, die für sich erkennt, und es ist ja hochspannend, dass sie sagt, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Offensichtlich ist sie sich dessen bewusst, dieses Volk, das jetzt auf uns zukommt, dieses Land wird ihnen gehören. Gott hat ihnen dieses Land gegeben. Und sie sagt ja dann, in ihrem Gespräch fährt sie fort, Vers 12, so schwört mir nun beim Herrn, also bei diesem Gott, den ihr anbetet, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vor dem Tod erretten werdet. Also offensichtlich sagt sie, ich bin mir dessen bewusst, dass dieses Land euch gehören wird. Ich will zu euch gehören. Ich will bei euch sein. Rettet mich. Helft mir und meine Familie. Verschont uns. Das heißt, sie sieht offensichtlich einen Konflikt aufkommen, einen Konflikt zwischen Jericho und Israel oder umgekehrt formuliert zwischen Israel und Jericho. Und sie sagt, ich will gar nicht Teil dieses Konfliktes werden. Ich habe ja erkannt, dass dieses Land euch gehört. Ich habe erkannt, dass Gott euch dieses Land gibt. Aber ich will Teil von euch werden. Und der Rest Jerichos bleibt verschlossen. Ja, wir gehen jetzt zurück zu Kapitel 6. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Das heißt, sie kommen zu dieser Erkenntnis nicht. Sie entscheiden sich, sich zu verbarrikadieren. Keiner geht raus, keiner kommt rein. Und abzuwarten, es auf den Konflikt kommen zu lassen oder zu dem Konflikt kommen zu lassen. Sich auf den Krieg vorzubereiten. Momentan ist ja noch alles still. Josua rennt umher und ist ja auch in dieser Kriegsstimmung. Wir und die anderen. Wer gehört zu uns? Wer gehört zu den Feinden? Dass er diesen Mann, diesen fremden Mann, den er nicht erkennt, erstmal herausfordert und sagt, sag an, auf welcher Seite du stehst. Damit wir klar Schiff machen können, damit ich weiß, was Sache ist. Und dieser Oberste des Heeres, des Herrn, muss ihn erstmal runterbringen und sagen, hey, komm runter von deinem Wir und die anderen oder die anderen und wir. Es gibt noch mehr dazwischen. Es gibt eine andere Perspektive auf die Dinge als nur Feind oder Freund, Freund oder Feind. Schade, dass dieses Gespräch ja im 5. Kapitel so abrupt aufhört. Ja? Josua zieht seine Schuhe von seinen Füßen aus, er erkennt, es ist heiliger Boden und wir werden erinnert an das, was Mose erlebt hat am brennenden Dornbusch, als Gott ihm begegnet und er auf einmal eine ganz andere Perspektive hat. Keine menschliche Perspektive auf die Dinge, sondern eine Perspektive, die von oben blickt. Und die Hure Rahab scheint diejenige zu sein, die das noch am allerbesten begreift. Denn sie sagt, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Dieses Versprechen, das vor Jahrhunderten Abraham gegeben wurde. Dieses Land wird deinen Nachkommen gehören. Dieses Versprechen oder diese Erkenntnis hat die Frau und sagt, ich will Teil davon sein. Ich will nicht dagegen sein, sondern ich will Teil davon werden und Teil davon sein. Und Josua hat es eben noch nicht begriffen, sondern ist in diesem Freund-Feind-Feind-Freund-Schema. Und Jericho, die restlichen Menschen in der Stadt, sie verschließen sich und hoffen vielleicht, ja, es zieht an uns vorüber. Vers 2, da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Und ich hatte so den Eindruck, als ich las, so okay, alles klar, es wird zu einem Krieg kommen, es wird ganz heroisch werden, Israel wird sie besiegen. Vers 3, so zieht nun um die Stadt. Hä? Alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt, so sollst du es 6 Tage lang machen. Was, 6 Tage lang um die Stadt herumziehen? Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Wie bitte? Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen, hebt die Bundeslade auf. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Ob er begriffen hat, was da jetzt passieren wird? Aber er stellt keine Fragen. Und zum Volk sagte er, macht euch auf und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die Priester auf, die die sieben Widderhörner vor dem Herrn hertrugen und die uns stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes folgte, des Herrn folgte ihnen. Und die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie her, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Kein Krieg, kein Kampf, sondern die Bundeslade, sieben Priester mit Hörnern, vor der Bundeslade die Kriegsmänner, die Gerüsteten, und hinter der Bundeslade die Nachhut, und sie ziehen einmal um die Stadt herum. Und früh am Morgen machte sich Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. Und die sieben Priester, die die sieben Widerhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück, und so taten sie es 6 Tage lang. Erster Tag, die Bundeslade, die Gerüsteten, das Volk ziehen um die Stadt. Zweiter Tag, die Bundeslade, die Gerüsteten und das Volk ziehen um die Stadt. Dritter Tag, die Bundeslade, die Gerüsteten und das Volk ziehen um die Stadt. Ich habe mir so die Frage gestellt, was passiert denn oder was geschieht denn mit dem Volk innerhalb dieser 6 Tage? Ich weiß ja nicht, was das Volk erwartet hat. Ich weiß nicht, was die Soldaten oder die Gerüsteten erwartet haben. Wollten sie einen Kampf? Haben sie sich auf einen Kampf eingestellt und haben sich gedacht, so, und jetzt gehen wir spazieren? Ist es das? Und dieser Gedanke, dass die Mauern einfach einstürzen werden, was ist denn das für ein blödsinniger Gedanke? Wir sind Kriegsmänner, wir sind Kriegsleute, wir sind nicht auf einem Spaziergang. War das Volk glücklich oder hat sich das Volk gewundert, was haben wir mit der Sache zu tun? Wenn es darum geht, diese Stadt einzunehmen, dann sollen doch die Männer ran und jetzt nicht wir und die Priester? Was soll das jetzt, um die Stadt herumzuziehen? Sollen wir uns jetzt lächerlich machen? Man kann jetzt auch in die Perspektive der Bewohner von Jericho einnehmen. Das Volk ist da, sie wissen es. Die Hure Rahab benennt es, dass sie Angst haben und mutlos sind. Und jetzt so geht der erste Tag vorüber. Das Volk geht wieder zurück in sein Lager. Die Sonne geht wieder auf. Das Volk zieht wieder um die Stadt herum. Zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag. Und ich merke es ja selber jetzt in meiner Aufzählung, dass jetzt was die Spannung steigt. Alle ungeduldig werden. Jeder sich fragt, wann passiert jetzt wirklich was? Ist es die letzte Möglichkeit für die Bewohner von Jericho, doch sich zu öffnen, doch aufzumachen, doch mit einzugehen in diese Erkenntnis oder dieselbe Erkenntnis zu haben, die auch die Hure Rahab und ihre Familie offensichtlich gehabt hat? Ja, dieses Land wird dem Volk Israel gegeben. Dieser Gott ist der Gott im Himmel und auch auf Erden. Es ist besser, Teil dieser Geschichte zu werden und sich nicht gegen diese Geschichte zu stellen, sich nicht gegen dieses Volk zu stellen. Und es geschah am 7. Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Sie merken, okay, jetzt steigert sich in der Tat. Es ist der 7. Tag Und an diesem Tag rennen sie nicht nur einmal umher und gehen dann zurück in ihr Lager, sondern an diesem Tag ziehen sie 7-mal um diese Stadt. Und vergessen wir ja nicht, dass wir wissen, was Gott Josua gesagt hat. Das Volk, das in Jericho ist, die Bewohner von Jericho, sie haben keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wie viel jeder einzelne Israelit jetzt begriffen hat, was hier passiert. Vers 16, und es geschah beim 7. Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort hinaus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers in Israel unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, diese Verse zu lesen oder diese Geschichte an sich heranzulassen. Einerseits diese Stadt oder die Bewohner dieser Stadt, die an dem Tag alle sterben, und nicht nur die Bewohner, sondern auch die Tiere, die sie in dieser Stadt leben. Auf der anderen Seite aber die Hure Rahab mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und allen, die zu ihr gehören, die an diesem Tag gerettet werden. Und da entsteht so eine merkwürdige Spannung. Einerseits diejenigen, die gerettet werden, die mitten in Israel wohnen, bis auf diesen Tag, aufgrund dessen, dass eine Person, in dem Fall Rahab, verstanden hat, das akzeptiert hat, es angenommen hat, was jetzt passieren wird, nämlich dass dieses Land in der Tat dem Volk Israel gegeben wird, und auf der anderen Seite eine Menge Menschen, keine Ahnung wie viele es waren, die das nicht akzeptiert haben, die das nicht angenommen haben und die diesen Weg nicht gegangen sind und wo jetzt ein Konflikt oder ein Krieg entsteht und viele Menschen sterben. Und aus unserer Perspektive, Jahrtausende später, spüre ich persönlich beim Lesen, wie schwer es mir fällt, einfach diese Worte auszusprechen, dass all diese Menschen gestorben sind. Und dass jetzt ein Volk kommt und ihnen Land gegeben wird, in dem ein anderes Volk zu der damaligen Zeit gelebt hat. Und wenn man zurückblickt, wenn man in die Vergangenheit geht, wenn man ganz weit nochmal so einen Rückblick wagt, dann macht es das vielleicht die Sache nicht leichter oder die Antwort wird jetzt nicht, die Antwort ist dann nicht einfach, aber es macht zumindest das Bild kompletter. Wenn wir nochmal zurückgehen in 1. Mose Kapitel 12. 1. Mose Kapitel 12. Gott spricht zu Abraham. Er sagt zu ihm ab Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das sind diese ganz berühmten Verse. Ganz berühmte Ansprache Gottes Abraham gegenüber, damals ja noch Abraham. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist so die Perspektive, mit der alles beginnt, mit der die Geschichte dieses Volkes beginnt. Es ist ja zuerst eine Familiengeschichte und aus dieser Familiengeschichte wird die Geschichte eines Volkes. Und durch Abraham, durch seine Familie, durch dieses Volk sollen alle gesegnet werden. Abraham macht sich auf und in Kapitel 12, Vers 7 heißt es, und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham baut dort dem Herrn einen Altar. Später auf seiner Reise begegnet Gott Abraham erneut und sagt zu ihm, ich will dir einen Sohn geben. Und dieser Sohn, aus diesem Sohn soll ein Volk werden. 1. Mose Kapitel 15 und Abraham ist traurig und unzufrieden und sagt, ach, das klappt doch alles gar nicht mehr, ich bin zu alt. Aber ab Vers 7 heißt es, und er sprach zu ihm, Gott, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich denn erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Und dann soll er ein Opfer bringen, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, aber ab Vers 13 sagt Gott zu ihm, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst im Frieden zu deinen Vätern eingehen und wirst im guten Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Und dann fährt er fort in Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Und jetzt werden Völker aufgeführt, die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Nun haben wir keinen genauen Blick darüber, wie bevölkert damals das Land war, als Abraham gekommen ist mit seiner Frau und sich dort niedergelassen haben und als Nomaden umhergezogen sind. Aber Gott baut so diesen Blick für ihn und für seine Nachkommen und sagt, dieses Land werde ich euch geben. Ihr werdet aber 400 Jahre lang in einem anderen Land wohnen und diesem Volk dort dienen und unterdrückt werden. Dieses Volk werde ich richten. Und jetzt, wenn Sie mitgelesen haben und die Geschichte kennen und sie mitverfolgt haben, dann tauchen jetzt vor Ihnen die Bilder Ägyptens auf. Als aus dieser Familie in Ägypten eben ein Volk wird, sie dort den Ägyptern dienen, sie unterdrückt werden und dann, wie die Geschichte uns erzählt, sie mit großen Gerichten aus Ägypten herausgeführt werden. Und jetzt kehren sie zurück. jetzt kehren sie zurück und jetzt soll ihnen das Land gegeben werden. Aber da sind Völker da, in der Tat. Und Gott baut ja so dieses Bild auf in 1. Mose 15, Vers 16. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Auf einmal so ein Bild oder so eine Idee, ein Konzept, das uns aus heutiger Sicht völlig fremd ist, dass Völker Schuld ansammeln, das offensichtlich aus der Perspektive Gottes und vielleicht aus der Perspektive des Obersten des Heeres, des Herrn, der auch da ist, dass sich da ein ganz anderes Bild zeichnet, wo Gott ganze Völker betrachtet und die Verantwortung übernimmt für das Schicksal, das Wohlergehen oder das Gericht von ganzen Völkern. Das aber kein Automatismus ist. Das ist ja das Spannende. Es ist kein Automatismus. Gehörst du zu diesem Volk, dann bist du bei den Feinden. So dieses Denken, was Josua hat, ganz im Gegenteil. Sondern Rahab und ihre Familie, sie werden Teil des Volkes Israel. Und sie wohnen mitten in Israel. Es ging nicht um die Zugehörigkeit zu einem Volk. Es ging nicht darum, bist du Freund oder Feind. Sondern die Perspektive scheint sich hier zu ändern und zu sagen, welchen Gott betest du an? Und was bedeutet das? Und wohin führt das, welche Götter du anbetest? Und wir hatten das beim Lesen dieser Geschichte, wie die Völker in der damaligen Zeit, wie sie vorgegangen sind, wie bestialisch auch viele ihrer Praktiken waren, dass sie ihre eigenen Kinder geopfert haben und so weiter. Wenn sie mitgelesen haben, dann haben sie das vor ihren Augen jetzt. Und es scheint, dass Zeitpunkte kommen, auch für Völker. Etwas, was aus heutiger Sicht sehr schwer ist zu begreifen und zu durchdringen und für den einzelnen Mensch auch eine Anmaßung wäre, so eine Haltung oder so ein Urteil zu erheben. Aber hier an dieser Stelle begegnet sich etwas. Das Volk Israel und die Völker, die damals in dieser Region gelebt haben. Und offensichtlich lässt es Gott nicht auf einen Kampf ankommen, sondern die Mauern werden eingerissen und das Volk nimmt die Stadt ein. Sie sollen sich aber eben nicht bereichern, sie sollen nichts von dem nehmen, was da ist. Es geht hier nicht um Plünderung, es geht hier nicht um Beute. Nichts, an nichts sollen sie ihre Hand legen. Gott hat ihnen dieses Land versprochen. Und jeder, der sich diesem Gott anschließt, wird auch gerettet werden oder findet auch seine Rettung und kann Teil dieses Volkes werden. Vers 26, so ließ Josua damals schwören, verflucht von dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Sicherlich wird in diesem Land bekannt geworden sein, was mit Jericho geschehen ist. Und so hat vermutlich jeder dieser Städte und jeder dieser Völker, die darin leben, die Möglichkeit, eine Haltung einzunehmen und eine Entscheidung zu treffen. Doch die Söhne Israel, 7 Vers 1, übten Untreue an dem Gebannten. Und an dieser Stelle werden wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode weiterlesen. Gott mit Ihnen, viel Freude beim Lesen und bis zum nächsten Mal hier bei Glaubengeschichten.